Liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Runway Life. Mein heutiger Gast, Johanna Dürr, hat an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement Fitnessökonomie studiert und arbeitet im Management bei CleverFit in Rothenburg ob der Tauber. Sie ist Profiathletin im Bereich Bikini-Fitness bei der IFBB Professional League. Johanna ist 27 Jahre alt und wann sie genau mit Bodybuilding bzw. Kraftsport angefangen hat, was sie davor an Sport getrieben hat und wie die Vorbereitung auf einen Wettkampf aussieht, all das werde ich sie in der heutigen Folge fragen und freue mich auf ganz, ganz viel spannende Informationen. Herzlich willkommen, liebe Johanna.
Herzlich willkommen, liebe Kirsten. Ich freue mich riesig über die Einladung und dass ich hier sein darf.
Wie schön. Die Johanna hat nämlich sogar einen eigenen Podcast, verlinke ich auch nachher alles. Und heute ist sie aber bei mir zu Gast.
Genau.
Zunächst einmal, Johanna, wie geht's dir denn? Weil du befindest dich, glaube ich, quasi kann man sagen, auf der Zielgeraden zu deinem nächsten Wettkampf. Ich glaube, der ist in 8 oder 9 Wochen. Bist du hungrig?
Aber sowas von. Also es ist wirklich jetzt so diese Endphase, kann man sagen. 8 oder 9 Wochen hört sich immer lang an, ist aber einfach ruckzuck vorbei. Und es sind jetzt auch schon die letzten 8 Wochen quasi, weil ich angefangen habe mit der Wettkampfvorbereitung 16 Wochen zuvor. Das heißt, die Hälfte ist schon rum und jetzt wird es dann auch richtig ernst. Und ich bin sehr, sehr motiviert. Mir geht es wirklich richtig gut. Ich fühle mich total gesund und fit. Und jetzt nochmal habe ich extra Motivation geschöpft, da mein Mann am vergangenen Wochenende einen Wettkampf hatte in Polen. Und da ist es natürlich immer so, wenn man da dabei ist und dieses Wettkampfgeschehen ganz aufgeregt mitverfolgt und die ganzen Athletinnen und Athleten sieht, dass man wirklich so voll eintaucht in diese Welt. Und diese Welt des Bodybuilding und Fitness, Sports, gerade bei so Wettkämpfen, ist wirklich sehr besonders. Es ist halt einfach ein Extremsport, ein Leistungssport. Und da kommen wir vielleicht auch noch später zu. Viele, die mal bei mir zugeschaut haben, haben das oft so benannt wie eine richtige Freak-Show. Und das fand ich immer ganz spannend, weil als ich den Sport noch nicht so betrieben habe wie jetzt, so aktiv, habe ich auch gedacht, was ist denn das Irres? Wie geht denn das? Also ja, weil ich nicht wusste, wie man als Mensch auf dieser Welt so einen Körper sich antrainieren kann und das ja schon dann auch mit dieser Wettkampffarbe und Öl und so auf dieser Bühne wie so ein Schauspiel ist. Ja, genau. Also ich bin hoch motiviert.
Sehr, sehr gut. Und sag mal, das wird dein erster Wettkampf nach den Lockdowns sein, nach beiden Lockdowns oder gab es dazwischen was?
Wird tatsächlich der erste Wettkampf nach beiden Lockdowns sein, denn ich habe im Jahr 2019 im November meinen letzten Wettkampf bestritten. Das ist jetzt wirklich 1,5 Jahre her und der letzte Wettkampf war der Wettkampf, wo ich mir quasi die Qualifikation in die Profiliga geholt habe. Mhm. Das Ganze war in Amsterdam und dort habe ich es geschafft, diese Profikarte zu erhalten. Und das heißt, jetzt bin ich dann das erste Mal auch in dieser Profiliga, was natürlich zusätzlich aufregend für mich ist. Natürlich macht man sich da auch selber nochmal ein bisschen einen anderen Druck so, weil man denkt, Mensch, jetzt ist man in einer Liga, wo wirklich sehr viele Top-Athleten neben mir stehen werden. Und ja, ich muss sagen, aktueller Stand, so eine gewisse positive Aufregung ist da. Die ist aber wirklich gerade noch einfach nur gut zu beurteilen und ich freue mich einfach. Also diese Freude überwiegt dem Ganzen total und ich gehe das Ganze auch in Anführungsstrichen entspannt an. Meine Erwartungen sind natürlich an mich selber immer sehr hoch. Natürlich, dass ich meine Form auch so hinkriege, wie ich sie mir im Kopf vorstelle. Aber ich sage immer bei diesem Sport, jeder Körper ist einzigartig und anders und funktioniert anders und deshalb ist auch immer wichtig, dass man sich selber als kleinen Wettkampf ansieht, sage ich mal, und diesen Vergleich dann an diesem Wettkampftag, den hat man ja nicht in der Hand. Also man kann ja auf dem Weg dahin alles geben, jeden Tag, in jeder Hinsicht und alles rausholen, aber der Vergleich, den machen die Kampfrichter und Da hat man quasi keine Möglichkeit, dann in dem Moment mit der Leistung zu überzeugen. Klar, die Präsentation spielt mit rein und dieses Paket. Aber ich sage immer, die Arbeit ist dann getan. Und wenn man auf dem Weg dahin wirklich alles gibt, dann kann man sich im Endeffekt nur riesig drauf freuen, da zu stehen und da zu strahlen. Und alles andere wird dann eine Überraschung. Ja.
So, jetzt sind wir ja schon ganz weit im Hier und Jetzt. Blicken wir doch mal zurück. Liebe Johanna, wann hast du denn mit dem Kraftsport begonnen? Ich meine also ich bin mal so deinen Facebook-Account runtergescrollt und da habe ich eine Johanna im Fußballtrikot entdeckt.
Ja, total. Also ich bin wirklich auf die Welt gepurzelt und war ein richtig sportliches Wesen. Beziehungsweise ich habe immer schon den Drang gehabt, eigentlich ganz viel draußen zu sein in der Natur. War seit klein auf wirklich viel draußen unterwegs, vor allem viel mit Jungs tatsächlich. Ich habe einen Zwillingsbruder, einen großen Bruder und auch eine große Schwester, die ist viele Jahre älter als ich und ich war sehr viel mit meinem Bruder natürlich unterwegs. Und in dem Dorf, wo wir waren, da waren wir ja ganz viel draußen. Wir haben ganz viel eben Fußball gespielt und alle möglichen Ballsportarten gemacht und waren wirklich so richtig am, ich nenne es mal in meinen Worten, rumrackern. Und dann habe ich mit 4 Jahren auch begonnen, Fußball zu spielen im Verein. Bei den Bambinis hieß es bei uns. Und seitdem habe ich wirklich das Thema Fußball auch für mich als Leidenschaft entdeckt und habe dann bis zu meinem, ich glaube, 14. Lebensjahr durfte ich bei den Männern spielen, bei den Jungs. Und dann war es irgendwann wirklich der Fall, dass ich wechseln musste. Ja, und dann bin ich zu den Frauen und das war für mich erstmal ganz anders, weil Frauenfußball, wenn du vorher als Frau bei den Männern spielst, ist wirklich anders. Glauben mir mal nicht so viele, aber man lernt halt bei den Männern irgendwie einen anderen Fußball und Frauen sind nochmal anders von ihrer Spielweise. Und was mir natürlich gut getan hat, war dieses Robuste. Das habe ich dann mitgenommen zu den Frauen und habe da dann auch mich hocharbeiten dürfen bis zur zweiten Liga. Habe da mitgespielt und das war auch sehr aufregend natürlich. Und dann habe ich mit meinem dualen Studium begonnen im Jahr 2014 und habe damals dann gemerkt, dass dieses duale System mit Schichtarbeit im Fitnessstudio, das ist vorhin schon gesagt, genau Fitnessökonomie, dass das schwierig wurde mit den Trainingseinheiten beim Fußball und dann schwierig wurde mit den Spielen am Wochenende. Und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt muss ich mich irgendwie so ein bisschen entscheiden. Mache ich das eine wirklich richtig gescheit oder das andere oder probiere ich beides irgendwie so halbe? Und dann habe ich mich entschieden, die Fußballschuhe sozusagen an den Nagel zu hängen und bin auch immer mehr eben in Richtung zu diesem Kraftsport gekommen. Und mich hat es total interessiert. Und dann hatte ich ja total den Gefallen dran, als Frau Kraft zu haben und wirklich stark zu sein. Und natürlich auch Muskeln aufzubauen. Und damals war mir das Thema Bodybuilding eher total fremd so. Ich habe ein paar Menschen gekannt, die das gemacht haben. Meistens waren es Männer. Und dann irgendwann habe ich eine Frau gesehen und das hat mich so beeindruckt. Ich dachte mir, wie geht das denn, als Frau so viel Muskeln zu haben? Ja, und so hat die Reise begonnen. Mich hat dann mein erster Coach entdeckt sozusagen und angesprochen. Und er war wirklich derjenige, der mich dazu inspiriert hat, weil ich selber hätte das auf eine Bühne vermutlich niemals probiert, mich darauf vorzubereiten, weil ich auch wirklich sagen muss, niemals hätte ich geglaubt, dass es mit meiner Ausgangsform in einem möglichen Rahmen wäre, so auszusehen. Und er hat mich da bestärkt und hat mich an die Hand genommen, hat mir natürlich dann auch Pläne geschrieben, meine ersten Trainingspläne, Ernährungspläne. Und dann haben wir 1,5 Jahre drauf hingearbeitet und ja, der Tag X war dann am 23. April 2016. Es hat sich bei mir stark eingebrannt, es war ein sehr besonderer Tag für mich und da begann diese Reise in diesem Sport, genau.
Toll. Und also du hast auch mit Kraftsport erst angefangen mit deinem dualen Studium oder ein bisschen vorher schon?
Schon ein bisschen vorher, tatsächlich mit 15 Jahren, bin ich ins Fitnessstudio mit meinem Zwillingsbruder. Der hat da ganz viel fleißig trainiert und ich habe dann auch vom Fußballtrainer einen Plan bekommen, dass ich auch also im Fitnessstudio 2 Einheiten, glaube ich, waren es damals, machen sollte. Und das war halt sehr viel auch auf Schnellkraft und so Agilität ausgelegt. Und das hat echt viel Spaß gemacht. Und dann bin ich da immer mehr dem, sag mal, dem Eisen nahe gekommen und habe da Gefallen dran gefunden. Und dann war es auch so, dass ich seit meinem, ich glaube, 15 oder 16 Lebensjahr auch schon hinter der Theke stand im Fitnessstudio und als Nebenjob dort als Servicekraft gearbeitet habe. Und das Ganze war dann der Beginn auch für mich, so da die ersten Erfahrungen zu sammeln, im Fitnessstudio zu arbeiten, was da alles so für Tätigkeitsbereiche dahinter stecken. Und dann bin ich umgezogen nach Nürnberg, also in die größere Stadt mit 17 Jahren und habe dort auch gearbeitet in 2 verschiedenen Fitnessstudios, in einer Kette bei McFit und in einem privat betriebenen Studio, gleichzeitig noch in einem privat betriebenen Studio in meiner Heimatstadt. Somit hatte ich ganz viele Einblicke und habe halt immer mehr auch natürlich selber ausprobiert, die verschiedensten Trainingsarten. Und dadurch, ja, habe ich schon richtig Gefallen dran gefunden durch das Studium. Dann habe ich natürlich auch viel, viel mehr von der Trainingswissenschaft kennengelernt, von der Anatomie vom Körper und was man da alles auch natürlich beim Thema Ernährung machen kann, und habe wirklich viel ausprobiert von Ernährungsweisen. Und das hat mich dann wirklich gehabt, das ganze Thema, ja.
Schön, sehr gut. Ja, sag mal, du hast dich ja dann auch echt schon früh in den Fitnessstudios bewegt. Bei mir war das ähnlich. Ich war 17, wo ich an der Theke in dem Fitnessstudio angefangen habe zu arbeiten. Und ist dir das auch schon mal so gegangen? Man befindet sich ja schon irgendwie in so einer Bubble, ne? Von Menschen, die sehr auf ihr Aussehen auch oft bedacht sind. Klar, es gibt auch immer diejenigen, die sagen, ja, ich will nur ein bisschen fitter werden und ins Studio gehen, aber bei ganz, ganz vielen, sind wir mal ganz ehrlich, ist es das Aussehen? Und dann ist man ja auch so ein bisschen drin gefangen, ne? Und das ist positiv, ja, man passt auf sich selber auf, man will auch ein bestimmtes Ziel immer vor Augen haben oder erreichen oder halten. Und du hast eben in so einem Nebensatz gesagt, als dein erster Coach dich dann quasi entdeckt hat, hast du nicht geglaubt, dass es körperlich zu erreichen ist. Vielleicht kannst du, weil die Zuhörer sehen dich ja jetzt nicht oder waren auch vielleicht noch nicht auf deiner Instagram-Seite, warum hast du das gedacht, und beschreib doch mal so dein Selbstbild.
Ja, das ist eine ganz arg tolle Frage und da erzähle ich sogar sehr gerne drüber, weil dieses Thema begleitet mich schon seit ganz vielen Jahren und ich glaube auch, was heißt ich glaube, ich weiß es auch immer noch und ich gehe damit auch sehr offen um, wenn mich Leute fragen, weil ich finde, es ist ein ganz wichtiges Thema, denn das Selbstbild ist ja oftmals ein ganz anderes, wie andere Leute einen wahrnehmen. Und ich finde immer dieses Thema auch Wohlfühlen, ja, ob jetzt jemand total, wie ich vielleicht, mit Bauchmuskeln durch die Gegend läuft oder jemand mit einer ganz normal weiblichen Form oder auch ein paar Kilos mehr hat, jeder kann sich ja wohlfühlen und das hat ja im Endeffekt nichts mit dem äußeren Erscheinungsbild zu tun. Und gleichzeitig, glaube ich, geht es sehr vielen Menschen, nicht nur Frauen, glaube ich, aber so, dass sie sich in ihrem Körper, in ihrer Haut nicht so wohlfühlen. Und ich glaube immer, dass es schon nicht immer was mit dem Äußeren zu tun hat, sondern ganz besonders natürlich so auch mit dem Selbstwert und mit dem, ja, wie man selber, was man selber vielleicht für, ich nenne es mal so, ob man irgendwas selber halt an sich nicht so mag oder man auch unsicher ist. Und dann probiert man das natürlich durch das Außen, also durch das Aussehen, zu kompensieren, genau, das ist das richtige Wort dafür. Und bei mir war das auch wirklich viele, viele Jahre extrem. Also trotz, dass ich wirklich eine immer, am heutigen Tag sage ich, sportliche Figur hatte, habe ich das damals nicht so gesehen. Und zwar habe ich wirklich so viel Fußball gespielt und alles. Ich war im Fitnessstudio und dennoch habe ich wirklich mich im Spiegel angeschaut und habe mich keinen Tag wohlgefühlt in meiner Haut. Und das Ganze habe ich immer so nicht so wirklich, wobei ich habe schon zu meinen Eltern gesagt, ja, da habe ich schon drüber geredet, die wussten es dann auch, ich habe immer sehr viel Diäten gemacht und das ausprobiert und dann war es so, dass damals dieser Vorbereiter das zu mir gesagt hat, so, Du hast eine wahnsinnig tolle Ausstrahlung. Ich dachte so, okay. Und was ich halt schon immer hatte, war so ein offenes, strahlendes Sonnenscheinwesen. Dafür bin ich richtig dankbar, echt, dass es mir so gegeben worden ist, wo ich auf die Welt gekommen bin. Und das hatte ich schon immer. Und trotzdem habe ich mich halt in dieser Haut nicht so richtig wohlgefühlt. Und dann hat er das zu mir gesagt, ja, du kannst da richtig viel draus machen. Ich sehe das und du hast im Endeffekt das, was du brauchst. Ich sehe dich auch ganz hart und intensiv trainieren. Du hast einen wahnsinnigen Willen. Und ich dachte mir so, okay, das ist ja Wahnsinn, dass er das sieht so. Aber ich dachte mir, was sieht er an meinem Körper? Weil da ist ja nichts, was irgendwie Potenzial hätte. So habe ich das gedacht, wirklich. Und habe dann auch immer gesagt, spinnst du und wie soll ich denn da auf so aussehen? Guck dir das doch mal an. Ich habe immer das Endergebnis gesehen und klar habe ich mich halt immer wahnsinnig klein gemacht. Und das ist etwas, wo ich tagtäglich daran arbeite, mich einfach nicht klein zu machen und zu sehen, wer ich bin, was ich kann. Und das ist eben dieses Thema auch Selbstbild, Selbstwert und es wirklich zu erkennen. Und deswegen beschäftige ich mich auch selber viel mit dem Thema auch und gerade Persönlichkeitsentwicklung. Und ja, um darauf wieder zurückzukommen, er hat dann die Worte gewählt. Er hat gesagt, ja, aber du weißt doch gar nicht, was da drunter steckt. Dann habe ich so gesagt, ja gut, stimmt. Dann hat er gesagt, oder hast du denn einen zweiten Körper im Schrank stehen? Wir können es doch mal ausprobieren. Und dann habe ich mir gedacht, ja, klingt logisch. Und dann dachte ich mir, Mensch, eigentlich kann doch gar nichts passieren. Ich probiere das mal. Und deshalb, um da auch wieder drauf zurückzukommen, was du gefragt hast, also mein Selbstbild und dieses, wie ich mich damals gefühlt habe und dieses, habe ich an mich geglaubt? Tatsächlich eher nicht. Ich habe nicht daran geglaubt. Aber woran ich geglaubt habe, war tatsächlich an das, was ich wusste, was ich schon immer habe. Und das ist einfach so ein wahnsinnig eiserner Willen, ein wahnsinniges Durchhaltevermögen und dass ich wirklich zäh bin wie Leder. Und wenn ich was will und wenn ich mir dann was in den Kopf setze und auch sehe, dass was funktioniert, dann habe ich einen Ehrgeiz und der wird immer größer. Und klar, wenn dann das Ziel auch noch dazu passt, so, und man dem näher kommt, das war halt dann phänomenal, wie das geklappt hat. Und ja, da habe ich wirklich tolle Eigenschaften sozusagen an mir. Das habe ich dann natürlich auch erkannt. Und das war das Schöne. Und das ist der Schöne an diesem Weg und dieser Reise, auf der ich mich befinde, dass mir das immer, immer mehr natürlich bewusst wird selber auch. Und auch dieses Thema, wo ich jetzt bin, also das ist immer ganz lustig, wie dann manche Leute sagen, ja, du bist ja Profi-Athletin. Und ich denke mir, ja, also ich bin halt Johanna, so. und deswegen bin ich ja niemand anderes und ich glaube, also es ist immer so ein Thema, ist immer lustig, weil man selbst sieht sich, glaube ich, einfach immer anders und dieser Sport ist auch wirklich ganz arg natürlich dafür behaftet, dass man selber sehr kritisch mit sich ist, weil ich glaube, wenn man halt irgendwann immer, es muss immer das gewisse Maß gegeben sein. Man darf nicht dauerhaft natürlich unzufrieden sein und zu kritisch mit sich und zu streng. Aber wenn man auch immer sagen würde, Mensch, jetzt ist man da, wo man immer hin wollte, so, dann würde ja auch der tägliche Antrieb und dieser Drive nicht mehr da sein. Also ich glaube, dieses gewisse Maß ist ganz wichtig, so wie bei allem im Leben. Und ja, jetzt habe ich echt ausgeholt. Aber das Thema ist wirklich sehr präsent.
Ja.
In meinem Leben schon immer gewesen. Und es war auch in der Schule so, dass ich war schon immer eine Person, die hat sich immer stark, ich war immer offen und ich war immer engagiert. Ich war Schülersprecherin hier, Klassensprecherin dort und immer irgendwie musste ich mich einsetzen und einbringen und so. Und gleichzeitig habe ich mich so körperlich nie so richtig wohl gefühlt. Und ein Beispiel im Fitnessstudio habe ich Jahre, Jahre lang wirklich mit, habe ich mir immer eine Jacke also gebunden, um den Po, so um die Hüfte. Ich habe meine Beine, ich sage es einfach, ich ist gehasst selber. Ich habe mich nicht wohl gefühlt und fand in meinem Po immer wie so einen Entenpo und gar nicht schön. Und ja, so war das tatsächlich. Das ist echt ein Hammer, wenn man sich das so überlegt und wieder mal darüber spricht, ne? Wenn man sich dann jetzt so vor Augen führt, wo man jetzt ist und Ich bin auch jetzt mittlerweile an einem anderen Punkt, dass ich sagen kann, auch jetzt mit ein paar Kilo mehr, weil im Wettkampfsport macht man ja auch Aufbausaisons und dann geht man mal 5, 6, 7 Kilo hoch, hat etwas mehr auf den Rippen. Ich habe das jetzt zum ersten Mal erlebt in dieser Aufbausaison, bevor ich in die Diät gestartet bin, wie wohl ich mich gefühlt habe mit ein paar Kilo dann wieder mehr drauf und dass sich das total verändert hat bei mir.
Kannst du dich noch daran erinnern, als du damals angefangen hast, wann kamen denn dann so die ersten Reaktionen von Menschen, die das jetzt nicht unmittelbar erfahren haben, dass du da in so ein Coaching, sage ich mal, gegangen bist, sondern wann hat sich dein Körper so verändert, dass du von außen ja einfach ein Feedback bekommen hast?
Ja, also tatsächlich hat es schon sehr lang gedauert, weil wir wirklich also angefangen haben. Ich hatte damals auf 1,59 Meter Ausgangsform, das waren knappe 75 Kilo. Die haben sich bei mir gut verteilt. Ich war nicht, dass man jetzt sagt, ist immer eine Frage, wie man, ne, vom Wahrnehmungsfilter, aber dass man jetzt sagt, ich war irgendwie dick, ich würde mich als ein bisschen gut beieinander oder ein bisschen pummelig zu manchen Zeiten vielleicht schon bezeichnen. Es war gut verteilt und demnach, es hat wirklich lange gebraucht, bis es angeschlagen hat und bis die Leute auch wirklich das gesehen haben. Ich glaube, so 10 Wochen, dann aber 10 oder 12 Wochen vor dem Wettkampf haben die das schon gesehen und viel mehr, was die Leute dann festgestellt haben, was ich da mache, war das, weil ich wirklich, Kirsten und alle, die da zuhören, das ist ein Wahnsinn. Ich habe so viel da rein investiert an sportlichen Einheiten. Also ist kein Vergleich zu jetzt. Ich mache auch viel, aber damals habe ich wirklich 5 oder 6 Stunden Sport am Tag gemacht.
Wow.
Und das, ja, war enorm viel. Das war ein Zirkeltraining, dann war es Cardio, draußen laufen, Treppenläufe, also nicht nur stupides Krafttraining oder so, sondern echt unterschiedliche Einheiten, Sprints und HIIT-Training. Ja, und dann haben die Leute das schon gemerkt. Die haben gesehen, boah, Johanna ist jetzt irgendwie dreimal hier. Klar, ich meine, ich muss auch sagen, jetzt würde ich das so nicht mehr angehen. Ich hatte damals sehr, ich war dann irgendwann schon in so einem Ding drin. Ich hatte Scheuklappen auf und ich habe dieses Ziel fokussiert und ich dachte mir, ich schaffe das, ich schaffe das. Und es war wirklich ein Wahnsinn. Und da haben die Leute schon festgestellt, oh, jetzt nimmt sie es richtig ernst und da macht sie gerade echt viel. Und dann haben sie mich wirklich drauf angesprochen, weil sie es sehr interessant fanden. Und da gab es dann auch Situationen, dass Leute natürlich, es gab positive Reaktionen. Und als ich allerdings das begonnen habe, so und auch in diesem ersten Jahr, muss ich auch wirklich sagen, waren es tendenziell eher mehr negative Reaktionen, weil die Leute mich nicht damit identifizieren konnten. Die kannten mich als so die kleine Johanna, die so Fußball spielt, mit dem Fußballband und den Fußballstutzen im Fitnessstudio rumrennt. Und ja, die da hinter der Theke steht und immer gut drauf ist. Und dann war auf einmal diese kleine Johanna eine Johanna, die ein wirkliches hohes Ziel hatte in ihrem Kopf und dieses Ziel ganz ernsthaft verfolgt hat. Und dreimal im Studio war, dazu noch eine weitere Einheit draußen hatte und sehr früh immer aufgestanden ist und voll auf ihre Ernährung geachtet hat und einfach diesen Fokus, diese Konzentration und Aufmerksamkeit, sag mal, anders priorisiert hat. Und das hat viele Leute auch erstmal überrascht. Und ich glaube, manche Leute konnten damit am Anfang vielleicht nicht ganz so umgehen. Und da habe ich auch oft Gespräche mit denen geführt und habe ich gesagt, hey, ich bin immer noch die gleiche Person. Ich mag euch immer noch genauso gerne und halte gerne auch einen Plausch, nur habe ich jetzt wirklich meine Zeitfenster und ich möchte das einhalten, ich habe ein Ziel und deswegen muss ich das auch konsequent so durchziehen. Und da geht halt nicht mehr zwischen den Satzpausen immer viel Pause und ja, das war so im ersten Jahr meine Erfahrung und es hat auch so dazugehört zu diesem Prozess da für sich selber irgendwie den richtigen Weg zu finden, eine Veränderung anzugehen. Und da mit den verschiedensten Reaktionen umzugehen.
Umzugehen, ja. Also es war tatsächlich so, als ich jetzt, ich erzähle ja dann schon mal in meinem Umfeld, oh, wen habe ich denn als nächstes im Podcast? Und ich hatte mir ein paar Bilder von dir gespeichert auf meinem Handy. Und das war so unterschiedlich, die Reaktionen. Aber ich habe auch gedacht, warte mal, bei einigen Ist das jetzt eher fast schon so eine Art Neid, ne? Dass die sagen so, ah ja, nee, ja, das ist aber schon zu viel. Ne? Ja. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Ne? Vielleicht, weil sie selber wissen, dass nie dieses Durchhaltevermögen, diese Konsequenz, was dahinter steht. Ich meine, jetzt auf deinem Account, ich finde das toll, du postest gerade immer in deinen Stories, was du gerade isst. Und wie konsequent muss man sein, das vorzubereiten, das einzuhalten, und dann eben nicht schwach zu werden und zu sagen, so, die Party ist mir jetzt aber wichtiger oder das Stück Kuchen bei der Oma oder. Also großen Respekt. Und ich glaube, die unterschiedlichen Reaktionen sind auch manchmal Neid, oder?
Ja, also bin ich voll bei dir. Ich habe das auch festgestellt in den letzten Jahren, dass es bestimmt viel auch Neid war. Man hält halt manchen Leuten vielleicht so den Spiegel vor, die vielleicht ja nicht mal so aussehen wollen würden wie ich, aber die halt sehen, hey, da ist jemand, die steckt sich ein Ziel und die erreicht es. Und weil dann genau, dann geht die diesem, dann ist die konsequent und zieht einfach was durch, Mensch. Und vielleicht wollen die gar nicht so aussehen wie ich, aber die haben halt auch irgendwelche Ziele und sind irgendwie nicht konsequent genug. Und dann ärgert sie das vielleicht und das bewirkt bei denen dann solche Reaktionen. Und ich erlebe es auch immer wieder, dass ich hatte auch wirklich schon Situationen, wo Leute gesagt hatten, boah, du bist ja voll nett. Oder, also, ich weiß gar nicht, oder du bist ja, also die unterschiedlichsten Sachen, wo ich mir dachte, okay, ja.
Du bist ja gar kein Muskelmonster.
Genau, ist so ein Wahnsinn, ne? Und ja, und da auch nochmal dazu, weil du gesagt hast, vielen ist das zu viel. Also, da bin ich auch so eingestellt, du, das verstehe ich total. Weil als Frau, und ich meine, jeder hat ja da auch ein anderes Bild und was einem gefällt. Und es ist, man muss einfach sagen, Bodybuilding und das auch als Frau und generell, es ist derart extrem. Und alles, was extrem ist, ist eine Sache.
Erstmal komisch beäugt, ne?
Absolut. Und gerade dieser Körper, ne, das ist halt so eine, ich verstehe das als Frau so, dass ich glaube auch, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass jetzt rein die Männerwelt eher weniger Männer auf eine so, ich nenne es mal, ganz hart durchtrainierte Bikini-Athletin kurz vor der Bühne das Gefallen finden, als eher eine Frau, die dann so, ja klar, schön durchtrainiert ist und knackig und so, das schon, aber das schon den meisten Ticken zu viel ist. Und das kann ich total verstehen. Da führe ich auch öfters immer Gespräche drüber. So, ich sage immer, das ist voll in Ordnung. So, ich finde immer, das Wichtigste dabei ist, dass man sich selber dabei gut fühlt. Ne? Dass ich sage, hey, ich akzeptiere mich so, wie ich bin, beziehungsweise ich gefalle mir so und mir geht's gut mit dem, was ich mache. Und es ist eine Leidenschaft und egal, was es ist. Und ich denke mir manchmal so, ob jetzt jemand die Leidenschaft beim Schachspielen findet oder was auch immer. Ich finde es einfach toll, wenn jemand was findet, wo er Freude hat und das so ausüben darf. Und das wünsche ich mir auch so in der Gesellschaft, dass da mehr Leute so dazu eingestellt sind und diese Bewertungen ein bisschen rausgelassen werden, bei allem, ehrlich gesagt. So, ja, klar, wenn dann jemand irgendwas macht, was ihm gar nicht gut tut und der sich da komplett rein vernarrt, ne, dann ist es schon immer wichtig, wenn die Person ein gutes Umfeld hat und dann vielleicht Hinweise bekommt. Aber wenn es auch was Extremes ist und jemand, dem es wahnsinnig gut tut, dann finde ich es ganz wichtig, dass man da dann auch denjenigen so sein Ding machen lässt. Ne?
Ja. Absolut. Und den supportet, ne? Und fördert. Ja. Also, wenn ich jetzt mal überlege, würdest du sagen, die kleine Johanna wäre vielleicht noch anders mit diesen Reaktionen umgegangen und dass du im Laufe auch dieses Weges zur Bühne an Selbstwert und Selbstrespekt gewonnen hast, um dann mit so Reaktionen umgehen zu können?
Also zu 100%. Ich sage es auch immer wieder, meine körperliche Transformation ist für mich zum heutigen Tag, wenn ich das beurteile, die viel, viel kleinere als meine Transformation, die ich als Mensch, als Wesen gemacht habe. Und wirklich, was mich dieser Weg, dieses Sports, diese Vorbereitungen, diese Entwicklungen, also was ich da als Mensch an Weiterentwicklung und Transformation hingelegt habe, ist für mich viel mehr. Also da wäre ich wahrscheinlich schon ein paar Mal Profi jetzt geworden, würde ich so vielleicht sagen, weil ich selber das immer wieder feststelle, was ich dadurch alles lerne. Und weißt du, da muss ich auch wirklich sagen, genau mit diesen Reaktionen, Wahnsinn, was ich durch solche Sachen lerne, immer, immer wieder. Und das finde ich so schön und deswegen bin ich da auch so dankbar für und sehe mittlerweile zum Tag heute wirklich auch negative Reaktionen als Geschenk an und sehe auch darin immer, immer etwas, was ich daraus mitnehme. Und das ist auch sowas, was ich immer gerne weitergebe an Leute, dass alles, was passiert, man kann aus allem was mitnehmen, ne? Und auch wenn das im ersten Moment einen vielleicht erstmal erschrickt und man das Ganze erstmal denkt, so hoch, was ist das denn jetzt für eine Reaktion und so. Und oftmals hat es gar nichts mit einem selber zu tun, ne? Sondern man spiegelt entweder dem anderen nur etwas oder. Aber das auf jeden Fall so als Message, dass ich durch dieses sportliche Dasein, durch diese Entwicklung, was ich da gesehen habe, was ich schaffen kann. Also ich habe ein Jahr lang gebraucht von 2019, wo ich das mit dieser Profikarte geschafft hatte, bis zum jetzt Herbst 2020 ungefähr, bis hier in dem Kopf, in diesem kleinen Köpfchen, bis das da wirklich angekommen ist, bewusst, was ich da sportlich geschafft habe auf dieser Reise, aber eben auch eigentlich viel, viel mehr auch mental, weil ich sag mal, sportlich, klar, geht ja alles immer ineinander über. Jede Einheit, du musst dich immer pushen und musst durchbeißen, dann auch am Ende und dann gehst du irgendwann echt so auf dem Zahnfleisch und hast trotzdem dieses Ziel. Das hat ja alles immer ganz viel mit dem Mindset zu tun. Aber was ich da auch wirklich dadurch so in meine anderen Lebensbereiche übertragen kann, und zwar jeden Tag, das ist enorm, das ist wirklich enorm. Und ich stelle das immer wieder fest. Dadurch, auch gerade in einer Wettkampfvorbereitung, bin ich tatsächlich viel strukturierter bei allem, was ich mache, weil mein Tag doch ein Ticken früher beginnt durch das frühe Cardio und dann einfach ich diese ganz genaue Taktung am Tag brauche, damit ich alles unterkriege. Und da merke ich wirklich immer wieder, wie ich auch in meinem Job und auch sonst, wenn ich so für mich mein eigenes Business noch mache, da merke ich, wie ich wirklich deutlich leistungsstärker bin. Und
Ja,
auch, ja.
interessant, dass du das sagst, ne? Also wirklich, dass sich die Disziplin aus der Sportart in deinen Arbeitsalltag auch überträgt, ne?
Ja.
Sag mal, ich würde gern eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, was ich oft von weiblich Trainierenden gefragt werde, sag mal, Kirsten, wenn man so hart trainiert oder die Frauen, die das als Wettkampf betreiben, wie sieht das dann aus, mit dem weiblichen Zyklus? Was verändert sich da? Weil ganz ehrlich, ich glaube, das ist ja nicht alles immer Friede, Freude, Eierkuchen. Wenn sich der Körper so stark verändert, kannst du da was zu sagen?
Ja, auf jeden Fall. Also da kann ich auch echt selber aus erster Hand von mir berichten. Das war wirklich auch bei mir schon des Öfteren der Fall, dass gerade in einer Wettkampfvorbereitung irgendwann, sag mal, bei den ersten Wettkämpfen hatte ich das noch nicht so. Damals war auch wirklich mein Körperfettanteil lange nicht so niedrig, wie ich das jetzt am Ende hinbekomme. Da muss man auch einfach dazu sagen, das ist auch wieder einfach so ein jahrelanger Prozess. Und es hat ein paar Jahre gedauert. Und dann aber tatsächlich schon im Jahr 2018, nach 2 Jahren, war das zum ersten Mal, dass ich das erlebt habe, dass mein weiblicher Zyklus meine Periode einfach ausgesetzt hat und ich die nicht mehr hatte. Teilweise war es dann so, dann kam die wieder, aber total unregelmäßig. Und das heißt quasi, dass einfach die hormonelle Situation alles andere als im Einklang war. Und das ist natürlich gerade bei uns Frauen gar nicht gut. Also gar nicht gut. Und das Ganze, das habe ich auch wirklich dann gemerkt. Also zumal ich auch dann im Jahr 2019 nach einer sehr langen Wettkampfphase dem Körper wenig Erholung geschenkt habe. Habe da echt Probleme gehabt, so ein bisschen runterzufahren und vom Gaspedal runterzugehen. Und da habe ich es ganz stark gemerkt bei der hormonellen Situation. Auch irgendwann wirklich an den Haaren und dann eben mit der Periode, die kam lange nicht mehr, ganz lange nicht mehr. Und dann habe ich wirklich gesagt, okay, jetzt muss ich da den Schritt gehen, jetzt gehe ich zum Arzt und das alles genau überprüfen, die Werte nehmen. Und das war ganz arg hilfreich, ganz arg wichtig. Macht es jetzt auch seitdem wirklich in ganz regelmäßigen Abständen, also zurzeit fast alle 3 Monate, weil es mir einfach enorm wichtig ist zu sehen, wo befinden sich da meine Werte. Und jetzt tatsächlich aktuell habe ich meine Periode schon noch. Ich bin echt gespannt, wie es diese Vorbereitung laufen wird. Möchte aber echt dazu sagen, dass es auch ein bisschen immer davon abhängt, wie die Ernährung noch aussieht, weil ich den Fehler gemacht. Und das ist echt gut, vielleicht, dass ich das berichte. Das machen, glaube ich, einige so ein bisschen. Die gerade Mädels schrauben gerne mal bei der Ernährung die Fette sehr nieder. Und dadurch passiert es natürlich dann gerne auch mal, dass dann der Zyklus nicht mehr regelmäßig da ist. Oder halt auch klar, irgendwas anderes hormonell sich nicht mehr so im Einklang befindet. Und ich hatte wirklich die Fette oftmals bei meinem Körper vielleicht bei 15 bis 20 Gramm. Und jetzt bin ich aktuell wirklich, gehe ich eigentlich nicht so unter 50 Gramm pro 50 Gramm Fett,
Insgesamt.
genau insgesamt gesunde Fette. Schau, dass ich meine Omega-3-Fettsäuren auch wirklich täglich zu mir nehme. Und da muss ich sagen, fahre ich gerade recht gut damit. Und dann bin ich jetzt wirklich gespannt, ob es dieses Mal der Fall sein wird, dass es irgendwann auch ausbleibt. Es kommt dann immer darauf an, wenn der Körperfettanteil am Ende so gering ist, dann tritt die echt nicht mehr ein, dann ist sie ein bisschen weg, ja.
Kannst du da einmal vielleicht sagen, bei welchem Gewicht bist du, wenn du auf die Bühne gehst, ungefähr? Und wie sieht es dann mit dem Körperfettanteil aus? Und auch mal im Vergleich dazu, was lässt du in so einer Vorbereitungsphase zu? Also sagen wir mal höchster, niedrigster Stand.
Also tatsächlich machen wir das mit meinem Coach sogar ohne Körperfettmessung. Also das heißt, ich habe aktuell jetzt gar nicht die genaue Zahl, was mein Körperfett ist. Ich würde es jetzt nur ganz grob einschätzen. Früher habe ich es immer mit einem Kaliper gemessen. Und ich sag mal so, ich denke, das Niedrigste, was ich hatte so an den Wettkämpfen, war schon zwischen 7 bis 9%. Das ist enorm niedrig für eine Frau.
Wahnsinn.
Zu niedrig. Also, wenn man darüber jetzt so ist, kann man auch einfach sagen, das ist am Ende nicht gesund. Es ist einfach so. Es ist dann diese Extremphase und da, wo ich mich befand, war es nicht mehr gesund, auf jeden Fall. Und jetzt vielleicht bin ich bei, ich würde mal tippen, 15%. Ja, ja. 13 bis 15%. Und es geht schon noch recht niedrig. Ich bin gespannt, weil die Klasse, in der ich antrete, auch in der Profiliga, entwickelt sich gerade wieder so ein bisschen in eine andere Richtung. Und ich finde es eigentlich ganz schön. Also ich glaube, dass ich so nieder, wie ich war im Jahr 2019 vom Körperfett, nicht mehr muss und nicht mehr sein werde. Also das ist ehrlich gesagt so ein bisschen unser Ziel auch. Und ich bin echt gespannt. Aber so 7 bis 9% war das Niedrigste, würde ich sagen, wo ich auch gemessen hatte. Und im Aufbau kann das aber auch mal zwischen 17 bis 20% schon sein.
Wir haben eben gehört, du bist 1,59 groß, Johanna. Und von welchem Körpergewicht sprechen wir dann, damit wir den gerade auch den jungen Mädels mal bewusst machen, dass es dann nicht Fliegengewicht sein muss, sondern Muskeln wiegen was.
Ja. Also aktuell wiege ich so um die 54 Kilo, nicht mehr so viel. Ich hatte jetzt, bevor ich in die Diät gestartet bin, so 57 Kilo. Muss aber wirklich dazu sagen, da dürfen die Leute auch gerne mal schauen. Auf meinem Instagram-Profil sieht man das auch. Ich bin eigentlich nie so in dem Gewichtsbereich gewesen, sondern eher immer zwischen 60 bis 67 Kilo auf 1,59 Meter. Ich war schon immer recht robust und habe schon einen großen Anteil an Muskeln. Und so konnte ich mir aber auch erst in den ersten Jahren, wo ich trainiert habe, die nötige Muskulatur antrainieren. Und das ging natürlich deutlich besser mit etwas mehr auf den Rippen, was jetzt auch nicht mehr Fett war, sondern einfach mehr Muskelmasse auch. Genau. Und aktuell eben 54 Kilo. Auf der Wettkampfbühne werde ich etwa mit Ich tippe mal 50 Kilo sowas stehen.
Okay. Sag mal, ich weiß, dass du in deinem eigenen Podcast auch darüber berichtet hast. Deswegen traue ich mich jetzt auch, das zu fragen. Thema Frauen. Ja, da verschwindet ja bei einem Gewichtsverlust auch schon mal was, was uns sehr weiblich macht. Und das ist die weibliche Brust. Und was ist da bei dir passiert? Wozu hast du dich dann entschlossen?
Da rede ich auch immer sehr gerne offen drüber. Ich bin eh, einer meiner großen Werte ist Offenheit und das lebe ich echt total. Und ich mag es ja auch darüber offen zu reden. Ich habe mich im Jahr 2018 nach meinen Wettkämpfen damals, es waren drei Stück, immer intensiver mit dem Thema befasst. Wie du gesagt hast, die Brust besteht ja zu einem großen Teil aus Fett. Fettgewebe und das wurde dann über die Jahre immer weniger, weil ich so viel trainiert habe, klar, und ich habe auch immer gerne Brust trainiert, weil ich bin immer ein Fan gewesen von auch Grundübungen und Ganzkörpertraining so. Und dann habe ich halt über die Jahre echt gemerkt, so Mensch, wenn ich halt am Ende auf dem Wettkampf bin, verschwindet meine Brust. Wenn ich in dem Aufbau bin, dann ist eigentlich meine Brust so, wie sie mir gefällt. Und dann dachte ich mir so, so was Blödes, ne? Aber ich brauche sie doch auch im Bikini auf der Bühne. Und ja, dann habe ich gedacht, Mensch, das wäre ja eine Idee. Und ich bin da so eine Person. Ich dachte mir, wenn ich das mache, dann spreche ich mit gar nicht so vielen Menschen drüber. Da reden immer viele Leute rein und ich, wenn ich das will, dann mache ich das. Und dann habe ich auch klar mit meinen engsten Freundinnen darüber gesprochen, aber auch erst relativ spät und mit meinem Mann drüber gesprochen und das war's. Und dann habe ich mir drei so Beratungstermine gemacht und war dann von der dritten Ärztin so begeistert, habe mich so wohl gefühlt. Und bis zum Tag heute bin ich so happy darüber, den Schritt gemacht zu haben. Und ich habe mir genau ein Brustimplantat reinmachen lassen und zwar unter dem Brustmuskel. Und seitdem trainiere ich nicht mehr so schwer Brust. Habe aber sozusagen immer eine Brust, die ich von der Größe so gewählt habe, dass ich gesagt habe, die soll zu meinem Körper passen und ich will mich damit wohlfühlen. Und das war auch ganz schön, weil da bekommt man bei diesen Beratungsgesprächen dann so eine Möglichkeit, dass man so sich einfach mal sowas einsetzen kann, wie in so einen BH rein. Und dann sieht man das und ja, habe also wirklich mich recht schnell dazu entschieden und es war für mich bisher sehr passend. Ich muss dazu sagen, ich wurde dann in einem anderen großen Podcast mal mit der Frage konfrontiert, ob ich das auch gemacht hätte, wenn ich nicht diesen Wettkampfsport und diesen Sport so intensiv ausüben würde. Und wie gesagt, die Frage ist wirklich sehr gut und sehr schwierig für mich zu beantworten, weil wenn ich den Sport nicht ganz so streng und konsequent machen würde und so extrem, hätte ich vielleicht auch noch einfach mehr Brustgewebe und dann oder ja, mehr da, was ich sagen will, dass ich es dann vielleicht gar nicht gemacht hätte, ne?
Ja, klar.
Ja, aber ich sage, es kann schon sein, dass es nur dadurch gekommen ist, ja.
Ja, klar. Ich sag mal, und ich habe jetzt richtig verstanden, das war 2018. 2019 hast du ja aber diesen großen Titel gewonnen. Wie viele Wochen oder Monate durftest du denn nicht trainieren?
Ja, und zwar 2019 habe ich im Januar das Ganze gemacht und ich durfte, bis ich wieder richtig mit allem anfangen konnte, auch im Oberkörper, waren es schon 12 Wochen und da begonnen es im Oberkörper sehr leicht. Also davor mit den Beinen habe ich begonnen, ich glaube nach der 8. Woche, aber auch sehr leicht, ohne wirkliches Gewicht auf den Schultern. Und dann, ich hatte auch ehrlich gesagt, Kirsten, muss ich dir sagen, ich hatte nie gedacht, dass ich bis zum Herbst 2019 in einer Wettkampfform bin. Das ist nicht genau. War wieder mal so eine Sache, ne? Ja, da wurde ich wieder überrascht und ich habe dann gedacht, naja, hey, ich probiere es einfach aus und ich gebe mein Bestes und ich trainiere jetzt hart. Und so war das dann über den Sommer und dann habe ich gesehen, Wahnsinn, der Körper springt recht gut an. Und diese Pause war eigentlich gar nicht so schlecht, weil ich hatte ja schon viele, viele Jahre trainiert und ich sag mal, wenn man viele in so einem Extremsport oder Leistungssport generell kennen das, das ist schwieriger, dann Pause zu machen und nicht zu trainieren, wie zu trainieren.
Absolut.
Voll, ne? Und damals war es ja dann, ich war ja gezwungen, nichts zu machen. Und danach, wo ich wieder angefangen habe, das war wirklich enorm, weil mein Körper ist so schnell auf diese Trainingsreize angesprungen und
top.
Hatte so schnell wieder Fortschritte. Da war ich selber überrascht, nach 3, 4 Wochen war ich im Training drin, als hätte ich nie so richtig aufgehört damit.
Schön. Also ist ja auch gut, vielleicht für die Mädels zu hören, die jetzt auch wirklich den Podcast hören, weil sie sich mit dem Thema beschäftigen. Ich glaube auch zu wissen, dass die Anmeldungen zu diesen Wettkämpfen wachsen. Ne? Das nimmt ja zu. Ja, prima. Und schön, dass du da so offen bist. Ja. Sag mal, wenn du jetzt nicht unbedingt auf einem Wettkampf hinarbeitest, wobei, okay, das war ja in der letzten Zeit immer so, aber glaubst du, dass du dann auch mal Zeiten hättest, wo du komplett loslässt und gar nicht auf deine Ernährung achtest?
Also, das ist auch ein sehr guter Punkt, weil das habe ich im Jahr 2020 wirklich probiert und da hatte ich echt meine Schwierigkeiten damit. Weil da war es so, dass ich dann eben so dieses, ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich Profiathletin, ich bin in so einer Profiliga und jetzt muss ich doch auch in Form sein und jetzt muss ich dann wahrscheinlich im Jahr 2020 im Herbst wollte ich starten auch, dachte mir, da kann ich mir jetzt eigentlich nicht sowas erlauben. Ich bin eine Person, der fällt es viel leichter, auf dem Gaspedal zu sein und sehr extrem Dinge durchzuführen, wie diese gewisse Balance aufrechtzuerhalten. Und ja, ich sag mal, jetzt Stand heute, ich arbeite ja mit einem echt professionellen Coach zusammen und ich glaube, wenn er mir sagen würde, Johanna, das ist jetzt sehr wichtig für dich, für deinen Körper, dass du da mal einen Gang zurückschaltest und einfach mal ein paar Tage auch was isst, worauf du Lust hast und vielleicht deutlich mehr und ja, dann würde ich das machen. Von mir selber raus würde es wahrscheinlich nicht kommen. Und ich glaube, was ich eher machen würde, wäre ganz viel von dem Essen, wo ich so, was mir schmeckt. Und das ist das Schöne und Gute und Passende, weil mir schmeckt so viel Gesundes. Mir schmeckt so viel Gemüse, Reis, Fisch, Eier. Aber das ist halt schön. Und ich glaube, davon würde ich ganz viel essen. Ein bisschen Sushi würde ich mir gönnen. So, das sind so meine Belieben, ja.
Das ist echt interessant, dass du das sagst, weil ich glaube tatsächlich, dass wir uns da die Hand reichen können. Mich fragen auch ganz oft die Leute, Kirsten, fällt dir das nicht schwer und man sieht dich nie Kuchen essen oder Pizza oder so. Und dann sage ich, das fällt mir nicht schwer. Das ist so in mir, weil ich mich einfach schon so lange damit beschäftige. Und ich muss auch wirklich sagen, es kommt auch bei mir so ein bisschen aus dem Elternhaus, weil meine Mama ist, wo sie 21 war, schon zuckerkrank geworden. Früher mussten wir immer mit aufpassen, was ist die Mama und spritzt sie sich dann auch. Es gab sehr viele Zuckerschwankungen, dann haben sich meine Eltern getrennt, dann habe ich so ein bisschen die Verantwortung übernommen. Und dann geht das irgendwann so in Fleisch und Blut über. Und bei mir ist das auch so. Ich mag dann auch von den gesunden Sachen mehr zu essen, eine Handvoll Nüsse mehr oder mir einfach sowas zu gönnen. Das ist es dann auch für mich. Und es muss nicht Kuchen, Pizza, Plätzchen oder sowas sein. Ne?
Absolut. Also ich finde das auch total schön, dass du das bei dir auch so feststellst. Habe ich auch immer wieder schöne Unterhaltungen mit Menschen dazu. Weil ich glaube, wie du sagst, es ist so verinnerlicht. Es ist wie ein Lebensstil. Und wenn mir jemand eine Pizza jetzt vor die Nase schiebt, das ist für mich, es reizt mich überhaupt nicht. Und wie du es gerade gesagt hast, lieber irgendwie dann ein paar gesunde Fette, Nüsse, irgendwas Leckeres zubereitet mit Avocado oder da gibt es doch so viele Möglichkeiten. Und auch, würde dann auch anfangen, mir irgendwas Gesundes vielleicht zu backen. Da bin ich auch immer ein Fan von. Ja. Da kann man so viele tolle Sachen machen.
Ja. Jetzt sag nicht Bananenbrot.
Also habe ich, glaube ich, so, doch habe ich auch schon mal ausprobiert, ein Rezept tatsächlich. Also da habe ich mich schon eine Zeit lang echt viel ausprobiert und da gibt es so viel einfache und gesunde Sachen, ja.
Bananenbrot war so der Hype, deswegen bin ich jetzt darauf gekommen. Also ich habe aber das Gefühl, so im ersten Lockdown haben alle Bananenbrot gebracht.
Stimmt.
Hast du eine Angabe für uns? Wie oft isst du jetzt am Tag? Also du bist jetzt, was hast du gesagt, 8 Wochen vor Wettkampf. Wie viele Mahlzeiten gibt es für dich am Tag?
Ja, da erschrecken die Leute auch immer. an Trainingstagen habe ich 7 Mahlzeiten. und an trainingsfreien Tagen 5. Und das ist der Unterschied, ist der, dass eigentlich sehr ähnlich ist. An den Trainingstagen habe ich nur die Mahlzeit vor dem Training und nach dem Training noch zusätzlich. Das ist einfach sehr wichtig, dass ich wirklich dann in dem Training, auch gerade in dieser Diät jetzt, in der Vorbereitung, noch gut versorgt bin und genügend Energiereserven habe und vor allem einfach auch Kohlenhydrate. Wobei ich gerade feststelle, seit ungefähr 2 Wochen ist meine Mahlzeit vor dem Training nur noch flüssig, ist ein Shake, also keine Kohlenhydrate mehr. Aber trotz alledem zähle ich es als Mahlzeit. Die Mahlzeiten werden jetzt halt zum Ende hin einfach immer etwas kleiner. Aber es sind viele, also viele kleine. Und da muss ich sagen, das gefällt mir aber persönlich ganz gut, weil ehrlich gesagt, klar, viele Leute essen sich gerne sehr voll. Ich mag das zum Beispiel gar nicht so, weil wenn ich mich sehr voll esse und sehr viel Menge esse, dann merke ich natürlich, dass ich viel träger bin und viel antriebsloser, egal bei was ich mache, ob ich dann arbeite an einem Laptop und sitze da, boah, da komme ich ja direkt dann, der Blutzuckerspiegel geht halt schneller hoch und ja, oder auch die Verdauung muss dann viel, viel mehr verarbeiten, ne? Deswegen bin ich immer ein Fan bei mir selber jetzt von etwas kleineren Mahlzeiten. Und dann weiß ich auch so, wenn ich jetzt nicht, bin jetzt nicht voll gegessen ohne Ende. Ich weiß, hey, in 2,5 bis 3 Stunden ist die nächste Mahlzeit.
Okay. Ja.
So ist aktuell in der Diät der Fall, ja.
Ja, also für alle, die das jetzt hören, genau, das gilt natürlich jetzt gerade für das, was die Johanna macht, weil vielleicht denken die Leute noch an andere Podcasts zurück, da ging es um Gewichtsreduktion und da ist es ja eher so, dass man sagt, ne, den Körper zwischendurch mal Zeit geben, auch wirklich aus den Reserven zu schöpfen, aber gut, das kann er jetzt bei dir nicht, da sind keine Reserven und du brauchst die Energie.
Total. Also hast du ganz arg schön jetzt gerade auch gesagt, auch als Hintergrund noch für die vielen kleinen Mahlzeiten, gerade speziell bei mir jetzt in diesem Sport, diese Mahlzeiten sind ganz oft auch wirklich zum Beispiel einfach nur 80 oder 100 Gramm Hähnchenfleisch und Gemüse. Das hat einfach den Hintergrund, dass man in ganz regelmäßigen Abständen die Muskulatur mit ein bisschen Protein versorgt und dadurch einfach diese Muskelmenge erhält. Also mehr ist es gar nicht, ne? Und deshalb auch diese Regelmäßigkeit, genau.
Für die, die sich jetzt gerade 7-mal Kohlroulade mit Gemüse und schön Stampfkartoffeln vorgestellt haben, das ist es nicht, edgy badgy.
Total, du, das ist auch mal ganz lustig, wenn Leute sagen, was, du isst 7-mal am Tag? Oder auch in meiner Instagram-Story, wenn ich die Mahlzeiten abfotografiere. Oft sieht das auf dem Bild immer groß aus. Und jetzt muss man sich halt vor Augen führen, 80 Gramm Hähnchen und 100 Gramm Gemüse ist halt in der realen Situation gar nicht so viel.
Ja, genau. Und sag mal, bereitest du das dann immer morgens oder einen Abend vorher vor oder wie machst du das?
Ja, also in der Regel, wenn ich unterwegs bin auch, ich bin in der Regel 3 bis 5 Mal die Woche unterwegs und dann bereite ich mir immer schon am Sonntag die Basic-Mahlzeiten sogar bis Mittwoch meistens vor, packe die in Boxen und packe die in den Kühlschrank. Und ja, frisch mache ich dann eigentlich wirklich nur abends die letzten 2 Mahlzeiten, ja.
Okay, und das Gute ist ja, die Zuhörer wissen das ja jetzt zum Teil nicht, dein Mann hat, du hast aber eben gesagt, auch einen Wettkampf, weil der zieht es ja mit dir durch. Und das ist, glaube ich, schon von Vorteil, oder?
Ja, also das Schöne ist wirklich, wenn man halt diese Leidenschaft auch teilen kann, dann macht es natürlich auch doppelt Freude. Und wir haben uns, das ist halt bei uns auch eine ganz besondere Geschichte, weil wir eigentlich dadurch sozusagen uns viel näher gekommen sind und dieses gleiche Ziel hatten und diese Reise gemeinsam sozusagen gegangen sind. Und der Lukas heißt mein Mann, der hat seit 2016 dann keine Wettkämpfe mehr gemacht, sprich 5 Jahre, hat er für sich ganz mit viel Freude immer trainiert, aber halt einfach nur so für sich das gemacht und hat mich total toll unterstützt, war immer als Betreuer bei den Wettkämpfen mit dabei. Und ja, jetzt eben jetzt genau am vergangenen Wochenende, ich weiß nicht, wann der Podcast online kommt, aber war er wieder am Start und ist auf die Wettkampfbühne gehüpft und ich war mal als Betreuerin mit dabei und Das war ganz besonders für mich und es ist wirklich total schön, wenn man das gemeinsam machen kann. Das ist was ganz
Toll.
Besonderes. Ich glaube, also da kenne ich mich gut genug. Ich weiß, dass ich es auch machen würde, wenn jetzt mein Partner nicht auf der Bühne wäre. Oder mir wäre das überhaupt, ich zum Beispiel den Lukas, ob der jetzt 110 Kilo wiegt oder in Bühnenform 80 Kilo, das ist mir so total egal, ne? Ich liebe den natürlich, wie er ist. Und da ist es ganz egal, ob er da mehr oder weniger auf den Rippen hat. Aber es ist halt schön, weil dieser Lebensstil dann gut zusammenpasst und man sich auch gegenseitig so ein bisschen
Das glaube
antreiben,
ich.
motivieren kann. Ja,
Ja,
ja.
ja. Sag mal, und malst du den dann auch so braun an vor dem Wettkampf?
Ja.
Was genau ist das, Johanna? Ist das ein Selbstbräuner? Ist das Farbe? Wie funktioniert das?
Ja, also das ist wirklich ein, eigentlich wie man es kennt, ein Selbstbräuner. Das ist in so Tuben drin und die ist ganz dunkle Farbe. Und jetzt nicht erschrecken, es ist wirklich so. Man malt dann denjenigen an mit einer Rolle, mit so einer Rolle, mit der man auch die Wand streicht. Ne?
Okay.
Und das ist die einfachste Variante. Es gibt auch Sprühfarben. Habe ich auch meine Erfahrungen mitgemacht. Gibt es auch an Wettkämpfen oft so Services, dass man sich ansprühen lässt. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass das selber super funktioniert. Und da macht man dann so jetzt zum Beispiel bei dem Lukas, bei meinem Mann, drei Schichten Farbe drauf, und rollt quasi mit dieser Rolle die Haut an.
An dem Wettkampftag oder schon vorher?
Also man macht das einen Tag vorher. Da machen wir mal zwei Schichten Farbe drauf. Dann duscht er sich noch einmal kalt ab. Und dann danach kommt am Wettkampftag selber noch mal eine frische Schicht drauf. Und dadurch ist dann wirklich dieser Teint sehr gleichmäßig und natürlich total übertrieben braun. Also die Bräune ist wahnsinnig künstlich, ne? Sieht aus, als wäre halt in eine Farbdose gefallen. Und auf der Bühne kommt dann auch noch mal kurz davor so wie ein Öl drauf. Und dadurch kommen einfach diese Muskeln, diese Definition doch noch mal ganz anders ins Erscheinungsbild. Und dann kommt ja auf der Bühne auch so ein spezielles Licht und das wirkt einfach dann noch mal anders, wenn derjenige sehr braun ist, ja.
Ja, toll. Das ist lustig. Wir haben hier oben im Studio vorm Spiegel so eine Ecke. Da stehen dann auch schon mal so ein paar Jungs vor, dann im Trägershirt. Und dann sage ich immer, na, nutzt ihr wieder unser anaboles Licht?
Voll, voll. Also man muss da auch echt sagen, das Licht macht so viel aus und das ist ja auf der Bühne dann auch so. Und da stellen die das dann schon ein. Es ist wie so ein, ja, wie wenn jetzt auch eine Tänzerin auf die Bühne geht, dann braucht man auch spezielles Licht, damit das alles gut irgendwie rüberkommt, ne? Und das ist da auch so, genau.
Wie lange hält die Farbe noch nach so einem Wettkampf? Wie oft musst du duschen?
Das ist echt witzig. Das ist auch ein bisschen von Hauttyp zu Hauttyp unterschiedlich, aber ich finde mal so in der ersten Woche danach sieht es schön aus, weil dann wird es weniger von der Bräune und dann sieht es irgendwann richtig schön knackig braun aus. Und dann fängt es aber an nach einer Woche, dass es fleckig wird. Also das ist so ein Selbstbräuner-Thema. Ich meine, gut, da gibt es auch Unterschiede, ne?
Ja, klar.
Aber wenn man eben das so übertreibt, wie man das dann bei so einem Wettkampf tut mit der Farbe, wird es irgendwann ein bisschen fleckig und da muss man wirklich dann richtig schrubben. Ja, mit so
Ja.
Duschschwämmen, damit man es abkriegt, ja.
Ich verfolge das dann auf deinem Profil, wie du dann von braun zu fleckig wirst. Sag mal,
Unbedingt.
Jana, was kostet so ein Bikini? Weil die sind ja, es ist ja so viel Glitzer dran und ich glaube, du hast auch mal erzählt, den lässt man sich speziell ja anfertigen, dass der auch wirklich gut passt. Was muss man dafür so auf den Tisch legen?
Ja, ich würde sagen, das günstigste, boah, da muss man echt richtig günstigen erwischen, sind 300 Euro bis,
Boah.
ach, ich würde sagen Open End, weil das Ding ist, also meine Bikinis haben immer, sagen wir mal, zwischen 350 und 500 Euro jetzt gekostet. Das habe ich auch von einer speziellen Bikini-Schneiderin machen lassen. Und das eigentliche Teure daran ist gar nicht mal unbedingt, dass die Schneiderin das ganz spezifisch zuschneidet, sondern und der Stoff, sondern eher die Steine, diese Steinchen drauf. Ja, da kann man natürlich auch unterschiedliches Material wählen und manche machen da wirklich echte Swarovski-Steine drauf und dementsprechend kann man da natürlich ordentlich viel ausgeben.
Ja.
Ja, aber eben in dem 300 Euro bis, was ich aber empfehlen kann, wenn da jetzt irgendjemand zuhört, der auf die Idee kommt, mal so einen Wettkampf zu machen, was ich natürlich cool finde, man kann sich sowas wirklich auch gut gebraucht kaufen. Da gibt es tolle Kontakt, oder Börsen, sage ich jetzt mal, über Facebook oder so, oder auch bei den Schneiderinnen, weil ehrlich gesagt, manche Mädels machen einen Wettkampf und dann ist dieser Bikini, liegt der im Schrank. Und ich habe meine bisherigen Wettkampf-Bikinis immer verkauft und ich hatte die zwei, dreimal an und da haben sich Mädels drüber gefreut und dann waren das für die, was ich, 100 Euro oder so oder 150 Euro
Schön.
zum Beispiel, genau.
Ja, ach, witzig. Ja, das erklärt den Preis. Und ich vergleiche es gerade damit, wenn man auf meinem Account runterscrollt, sieht man mich auf einem Western-Turnier. Und da haben wir auch in bestimmten Klassen ganz toll mit Swarovski besetzte Oberteile an. Und da spielen wir so ungefähr in derselben Liga. Andere kaufen sich Handtaschen.
Du, total, total. Also das ist schon wirklich, und das ist auch an dem Sport eine teure Sache natürlich. Und auch generell das mit der Farbe und dann dieser Schmuck noch, klar, da kann man auch für 20, 30 Euro so Ohrringe, aber das, bei uns sagt man immer, das läppert sich schon. Also da kommt einiges zusammen und die Schuhe müssen spezielle Schuhe sein. Und also ja, kommt immer einiges zusammen. Aber ich sage immer, wenn man es dann mal hat, und wenn man einen Wettkampf-Bikini zum Beispiel hat, der einem gefällt, der einem passt, kann ja auch immer enger gemacht werden oder weiter, dann
Ja,
ist
klar,
man
ja.
erstmal ausgestattet.
Meinst du, würdest du das so vermuten, wenn man einmal einen Wettkampf gemacht hat, dass es danach entweder so ist, du wirst dann süchtig und du freust dich schon auf den nächsten, oder du lässt es sein und sagst, nee, war doch nichts?
Ja, ich habe das auch schon bei manchen erlebt und da aus der Erfahrung glaube ich, ist es wirklich so, dass die meisten, die ziehen dann diese Wettkampfvorbereitung durch und dann merken sie auch dieses Wettkampfgeschehen und auch dieser Weg dahin, dass das gefällt ihnen, weil ich bin davon immer überzeugt und eigentlich ehrlich gesagt bei allem, dass nicht, also dass eigentlich immer der Weg das Ziel ist so und dass ja das auch viel, viel leichter fällt und viel mehr Freude macht und man auch viel leichter zum Ergebnis kommt, was man sich wünscht, wenn einem der Weg gefällt dorthin zum Ziel.
Ja.
Und wenn halt Leute, das habe ich auch schon erlebt, da auf diesem Weg zu einem Wettkampf wirklich leiden ohne Ende. Und das machen, dann machen die das vielleicht einmal, um sich da selber dann irgendwas zu beweisen. Aber wenn du so eine Wettkampfvorbereitung durchgezogen hast, auf dieser Bühne standest, dieses Gefühl hattest und danach sagst, wow, das hat sich gelohnt. Und das hat sich gelohnt, nicht weil ich da jetzt vielleicht einen Plastikpokal oder eine Medaille in der Hand habe, sondern weil mir dieser Weg dahin total viel gibt. Total viel Kraft, total viel whatever. Dann sage ich, dann machen die Leute meistens weiter. Und ich habe es ganz oft schon erlebt, dass Leute auch schon eine Vorbereitung angefangen haben und gemerkt haben, das ist nichts für mich, weil da halt sehr viel dazugehört. Logisch ist ein Leistungssport, wie andere Leistungssportarten auch. Und viele sich das vielleicht anders erst vor oder anders vorgestellt haben. Und ganz oft auch, dass Leute einen Wettkampf gemacht haben und für sich einfach gesagt haben, hey, das muss ich nicht nochmal haben. Und das ist ja total in Ordnung. Ne? Ja.
Ich finde es gerade auch richtig schön, weil ich sehe gerade, wir reden schon über eine Stunde. Wahnsinn. Wir sagen mal für die Zuhörer, wir hatten uns 30 Minuten vorgenommen, aber es ist einfach, es ist so interessant.
Ja.
Wenn jemand, glaube ich, nur sagt, boah, die sehen toll aus, die Frauen, ja, und die machen das vielleicht auch wegen dem Äußeren und um Anerkennung zu erlangen, dann sind es, glaube ich, auch die, die vielleicht hinten rausfallen, ne?
Ja.
Aber ich glaube, wenn man das so wie du machst und du sagst, ich strahle jetzt auch von innen heraus, es bringt mir sogar auch was für meine anderen Lebensbereiche, dass man dann auch, ja, die Leidenschaft dafür entwickelt.
Absolut, total. Und es ist so schön. Ich hatte erst letztens ein Gespräch dazu mit jemandem und ich habe da auch, ich bin so eine Person, die probiert immer sehr reflektiert auch zu sein und ich habe dann so überlegt, die ersten Jahre, ich glaube, irgendwann, wo ich dann die Wettkämpfe, die ersten Wettkämpfe gemacht hatte, das war für mich so unwirklich, weil ich es eben selber nicht geglaubt hatte, dass ich das schaffen kann. Dass ich glaube, am Anfang habe ich mir selber damit so ein bisschen was beweisen wollen, dass ich schaffe das, ich schaffe das. Und irgendwie, ich gebe alles so und ich, ja, dann habe ich das geschafft und dann kam der nächste Wettkampf und dann ging es weiter und da dachte ich mir, wollte mir immer beweisen, dass ich das noch besser hinkriege und auch anders schaffe und mich verbessern kann und dabei wachse und in jeder Hinsicht natürlich, ne? Und
Schön.
da habe ich gemerkt, dass so viel mehr, dass das von innen heraus dieser Antrieb bei mir kommt und überhaupt nicht mehr von außen. Und das ist halt oft auch bei dem Thema Social Media und wenn man dann vielleicht die Bilder sieht von jemandem. Und da sage ich immer, wie du es gerade kurz gesagt hast, wenn jemand das nur macht, in Anführungsstrichen nur, weil er es macht, um eben dann so auszusehen mal und von außen ganz viel Glück und Anerkennung zu bekommen. Und das wird denjenigen kurzfristig glücklich machen, aber halt nicht langfristig. Aber wenn du da was findest, wie eben sowas, wo du wirklich merkst, boah, mir gefällt das auch, wenn da jetzt niemand zuguckt, ja, und du gehst da in deine Cardio-Einheit, in dein Training und das gibt dir was zurück und du gibst in dem Moment Energie, die dir aber positive Energie zurückgibt. Ja. Und das ist das Gefühl, wo ich immer sage, ich hau da in dem Training viel Energie raus, aber danach bin ich voll gestärkt, weißt du? Und dann denkst du, ich mache doch genau das Richtige. Ja.
Richtig schön. Weißt du was? Das ist ein richtig schöne Schlussfazit, würde ich sagen. Ne? Und ich wünsche, dass unsere Zuhörer das auch so für sich mitnehmen. Johanna und ich haben eben im Vorgespräch gesagt, ich weiß, dass sie jetzt als Managerin in 3 oder 4 Tagen wieder das erste Studio öffnen darf. Sie darf wieder Gäste begrüßen. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg dabei, viele strahlende Gesichter und dass sich viele Zuhörer jetzt auch was mitnehmen konnten. Freut euch aufs Training. Bald wird es hoffentlich auch bei uns wieder möglich sein.
Ich hoffe auch. Also ich wünsche es euch ganz arg. Wie ist denn aktuell bei euch die Lage?
Also wir sind wirklich heute erst unter die 100 gerutscht. Also bei uns war sehr lange eine sehr hohe Inzidenzzahl. Aber ich habe gute Hoffnung, vielleicht spätestens ab Juli. Wir schaffen gerade einen großen Outdoor-Bereich. Und dann wünsche ich den Zuhörern, dass alle wieder diese Energie fühlen. Ja, im Training wird man erstmal ein bisschen schlapper, aber danach fühlt man sich umso besser und baut langfristig ganz viel Energie auf.
Total. Und wenn sich das dann irgendwann so verinnerlicht hat und ich finde, dann läuft das von allein. Ne? So eine Gewohnheit hat sich dann eingestellt. Und
ja, genau.
Einfach toll. Also vielen Dank, liebe Kirsten, dass ich da sein durfte und ein paar Inhalte von mir und meinem Leben teilen konnte.
Das war sehr schön. Ich danke dir, liebe Johanna. Und ich würde mich ganz doll freuen, wenn wir spätestens, wenn du zurück bist vom Wettkampf, nochmal eine Folge machen und du uns ganz viel erzählst von Portugal.
Unbedingt. Also total gerne. Da gibt es bestimmt dann viel zu berichten.
Schön. Ich wünsche dir viel Glück und grüß bitte auch deinen Mann.
Mach ich. Dankeschön. Tschüss.
Bis bald. Tschüss.